Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute bei mir mit seiner zweiten Impfung noch frischem Arm, Christoph Petersen. Hallo Christoph.
Moin.
Und spürst du schon was?
Nee, ich warte.
Sehr gut. Okay, und der gute Julius ist mir wieder live zugeschaltet per Skype, weil der macht ein bisschen einen auf House-Sitter. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden, hallo.
Und wir reden heute über einen besonders furiosen Film, nämlich, haltet euch fest, Fast and the Furious 9 oder auch nur Fast 9, keine Ahnung, wie sagt man denn?
Ich glaube F9 ist der Originaltitel, F9 The Fast Saga.
Das klingt ja...
Warum auch immer. Ja, ist ein bisschen schade, dass die machen ja immer so Wortspiele bei den Originaltiteln, die gehen in der deutschen Variante leider immer verloren. Der 8. ist ja The Fate of the Furious.
Genau.
Weil das 8 ist dann wie in Fate Schicksal.
Aber naja. F9, the Fast Saga?
Da ist kein Wortspiel. Das ist einfach die. Entweder haben die richtig dicke Eier in die Hose, dass sie sagen, wir brauchen nur noch F9. Den ganzen anderen Quatsch brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und in Deutschland muss man das immer noch ganz brav säuberlich aufschreiben. Ich bin großer Fan von Filmsagen, die einfach nur Scream 1, Scream 2, Scream 3 und Scream 4 heißen. Ja. Den ganzen anderen Quatsch finde ich immer extrem nervig. Aber es gibt ja so eine Historie, also die haben ja schon den vierten Teil, glaube ich, einfach dann. Oder 5. Einen von denen haben die The Fast and the Furious genannt.
Ja, ich glaube, das war der vierte.
Genau, wo dann nur The dazu kam.
Nee, Moment. The ist der erste. Und der vierte heißt einfach nur Fast.
Achso, die haben The weggelassen. So, das Gegenteil von Suicide Squad. Weil der neue Suicide Squad heißt ja nur The Suicide Squad.
Ja, gut. Dann gehen wir jetzt aber von The Suicide Squad wieder rüber zu nicht The Fast and the Furious, sondern F9. Bevor wir anfangen, über diesen Teil zu sprechen, wie sehr seid ihr denn Fans dieser bisherigen 8 Filme plus eigentlich ein Spin-off?
Ja, Fan ist ja immer so ein Wort, das ich nicht mag, ne? Aber ich sag mal so, der erste Teil, ich habe jeden Teil einmal gesehen, und zwar jedes Mal im Kino, als er rausgab. Der erste fiel noch in so eine Phase meiner Filmkritikerkarriere, wo ich noch so ein bisschen prätentiös drauf war und Blockbuster nur mit der Kneifzange angefasst hat. Fand ihn aber okay. 2 ist Schrott. 3 fand ich überraschend super, weil ich den bis heute für den best inszenierten Teil der Reihe halte. Also der ist einfach filmmacherisch am besten und dieses Rumleiden da, wer ist das? Driften ist auch super.
Tokyo Drift.
Stimmt, der heißt schon so. Der hat das große Problem, dass er natürlich so ein absolutes Schamvakuum als Hauptdarsteller hat. Also das hat, ja, wenn der noch einen vernünftigen Hauptdarsteller gehabt hätte, hätte der richtig großartig sein können. Bei 4 merkte man plötzlich, da geht noch was. 5 war dann der Höhepunkt von dieser neuen Superhelden, wir übertreiben alles maßlos Sache. Für mich auch mit Abstand der am meisten Spaß gemacht hat. Und seitdem geht es so stetig bergab, mal wieder ein bisschen bergauf. Ne? Aber es ist alles so auf einem Niveau, wo ich sage, haut mich nicht mehr um, wie der 5. Teil, aber macht alles noch Spaß, wenn man Bock drauf hat.
Also umgehauen hat mich, glaube ich, noch keiner von den Fast and Furious Filmen, aber ebenso wie Christoph mit dem Beginn, beginnt mit dem 4. Teil, haben die alle sehr viel Spaß gemacht. Mal einfach nur so aus purem Guilty Pleasure, einfach weil es halt so komplett drüber ist. Mal tatsächlich auch so, mir ging es zum Beispiel beim 8. Teil so, dass ich tatsächlich auch die emotionale Geschichte für mich ziemlich gut funktioniert hat, weil es ja dann da um den Sohn von Dom, von Vin Diesels Figur geht, von dem er nichts wusste, glaube ich, und so. Das hat für mich ziemlich gut sogar funktioniert, wo ich echt überrascht war.
Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Teil 5 immer noch so der Film ist, den man am ehesten auch irgendwie weiterempfehlen kann. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie diese Reihe mal angefangen hat, dass sie sich tatsächlich mal darum geschert haben, wie Autos funktionieren, wie Reifen funktionieren und der erste Teil war ja wirklich noch so, es geht um illegale Straßenrennen und Undercover-Cop so, das hatte zumindest noch so in Teilen so einen reellen Bezug. Mittlerweile könnten die gegen die Avengers kämpfen und ich glaube, Vin Diesel würde sogar gegen den Hulk gewinnen. Spätestens nach einer Szene aus F9, wie ich ihn jetzt noch nennen werde, bin ich da sehr überzeugt davon, dass Vin Diesel gegen den Hulk gewinnen könnte. Deswegen, also ich bin... F9 ist für mich aber auch so ein sehr besonderer Fall. Und deswegen würde ich mal sagen, steigen wir mal ein. Julius, gib uns einen kurzen Einblick, worum geht's denn eigentlich? Welches merkwürdige Gimmick wird jetzt gejagt, was die Welt bedroht?
Ja, wie das heißt, habe ich schon wieder vergessen, weil es so unwichtig ist. Ich glaube doch Project Ares, also wie der römische Kriegsgott. Das ist irgendwie in den Händen. Ich greife noch mal einen Schritt zurück. Also der spielt 2 Jahre, glaube ich, nach dem 8. Teil. Dom und Letty haben sich zurückgezogen, um ihren Sohn aufzuziehen, und dann kommt auf einmal die Botschaft, dass Mr. Nobody, die von Kurt Russell gespielte Figur, mit dem Flugzeug abgestürzt ist und dabei unter anderem auch ein Teil einer völlig egalen Weltzerstörungsvernichtungswaffe verloren gegangen ist. Und Dom will eigentlich nicht da wieder in diese Welt reingezogen werden, entscheidet sich dann aber doch dafür, als er in dem Video, was da in dieser Videobotschaft, die sie erhalten, als er sieht, dass da sein Bruder von John Cena gespielt, Jacob heißt die Figur, offenbar die Finger im Spiel hat, und jetzt kann er natürlich dann doch nicht anders als da einzugreifen.
Ich muss jetzt schon lachen irgendwie. Also dieser Plot, wenn man ihn überhaupt Plot nennen darf, ist echt ja so komplett Banane. Was ich tatsächlich interessant finde, F9 ist ja so ein Film, der erzählt uns ja in Rückblenden auch nochmal ein bisschen mehr über Dominic Toretto und Jacob auch. Und was ich ja sehr, 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 sehr positiv anmerken muss, ist die Tatsache, dass man sich nicht dazu entschieden hat, Vin Diesel und John Cena irgendwie digital zu verjüngen, sondern dass man es tatsächlich mal heutzutage hingekriegt hat, zu sagen, okay, wir suchen uns 2 junge Schauspieler, die so mit beiden Augen zu, so halbwegs gut so aussehen wie ihre erwachsenen Counterparts, und die spielen das denn. Also das muss ich sagen, wirklich, das fand ich
echt gut. Ich weiß nicht, was du hast. Also ich würde unfassbar viel Geld dafür bezahlen, die verjüngte Version von Vin Diesel mit Haaren zu sehen.
Nee. Der hatte ja nicht mal Haare, selbst seine junge Version hatte ja nicht mal wirklich Haare.
Also, okay. Also ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht beim Film, was ich besser finde. Ich bin auf jeden Fall kein großer Fan von den beiden Darstellern, die sie da gefunden haben, weil ich finde, die sehen halt überhaupt nicht ähnlich und die passen überhaupt nicht in diese Rollen rein. Also nimmt man keinem von beiden so wirklich ab, dass der später mal zu Vin Diesel oder John Cena wird. Und ich weiß nicht, ob wir schon so verwöhnt sind von den Marvel-CGI-Verjüngungen, dass man das gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann. So.
Naja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Marvel-Verjüngungskampagnen so große vornehmen würde, weil die sehen auch teilweise nicht besonders gut aus. Wie gesagt, ich fand's okay, was mich letztendlich nur gestört hat, dass wir halt in diesem ganzen Film immer und immer wieder in diese Rückblenden zurückgehen. Also für mich hätte auch irgendwie so diese erste Rückblende gereicht, die wir direkt am Anfang des Films sehen, und dann halt zum Ende hin nochmal, weil da wird ja dann auch nochmal wieder was aufgelöst, das hätte für mich gereicht. Aber dass wir immer wieder in die 80er Jahre da irgendwie zurückkehren. Den einzigen, den ich da tatsächlich dann cool fand, war Michael Rooker, der ja so ein bisschen den alten Mentoren spielt, der quasi die Origin-Story, warum weiß Dominic Toretto so viel über Autos und trinkt gerne Corona-Bier.
Genau, das ist wieder die Frage, die sich jeder gestellt hat, wie bei Han Solo. Woher hat er eigentlich seinen Namen?
Genau.
Ansonsten ist es halt alles sehr banal. Also die ganze Rückblende erklärt dir 50 Mal am Stück auf unterschiedliche Weise, wobei meistens nicht mal auf unterschiedliche Weise, auf sehr, sehr ähnliche Weise, dass der jüngere Bruder aber ganz doll eifersüchtig auf den älteren Bruder ist und doch jetzt endlich mal, und dieses Sprichwort wird 30 Mal in dem Film benutzt, aus seinem Schatten heraustreten will. Und es braucht alles kein Mensch. Und dann geht es halt darum, der Vater stirbt halt, das weiß man ja schon beim Autorennen. Und da geht es halt darum, hatte irgendjemand jetzt die Schuld dran oder nicht. Aber so richtig wird das auch nicht aufgeklärt. Also es wird schon aufklärt, was da passiert ist. Aber was das jetzt für die Erwachsenenversion bedeutet und so, das ist alles ziemlich.
Ja, deswegen, weil das ist halt wieder, okay, man zieht sich im 9. Teil irgendwie auf einmal den lang verschollen geglaubten Bruder aus dem Arsch und muss dem jetzt halt noch irgendeine Backstory geben, damit wir auch in Anführungszeichen glauben können, dass John Cena tatsächlich der Bruder von Vin Diesel ist. Was irgendwie auch nochmal so sehr interessante.
Das ist sowieso das Problem dieses Films, sind all die Sachen, die er machen muss. Der muss irgendwie 35 Figuren zurückbringen, die eigentlich schon tot waren. Der muss irgendwie 80 Figuren unterbringen, die jetzt noch irgendwie mitgeschleift werden, wo er für die Hälfte eigentlich gar nichts mehr, wenn man ehrlich ist, zu tun hat. Der muss irgendwie da einen Plot, den kein Mensch interessiert, muss er trotzdem Drittel seiner Szenen dafür aufwenden, nur um diesen Plot, der viel zu kompliziert ist, dafür, dass ihn keiner interessiert, zu erklären. Und das sind alles diese Muss-Sachen, die in diesem Film drin sind, die zwischendrin erstaunlich wenig Platz für einfach Spaß haben.
Ja, ja, da bin ich ja auch vollkommen deiner Meinung. Also ich saß auch in diesem Film, habe mir gedacht, okay, vor allem das Ding ist 2,5 Stunden lang. Ich glaube, wenn man das halt einfach gekürzt hätte, wenn man vielleicht auch tatsächlich mal Mut hätte zu sagen, okay, wir müssen diese ganzen 1000 Charaktere da nicht noch mit drin haben. Und weil du es schon angesprochen hast und weil es jetzt auch kein großer Spoiler ist, weil man das schon im Trailer sieht, Hahn kehrt zurück. Also, ne, Trailer hat man gesehen, dann weiß man auch, dass der zurück. Ich finde, nachdem man ihn jetzt in diesem Film zurückgebracht hat, merkst du, okay, wozu? Man braucht ihn gar nicht. Also dieser ganze Plot um die Wichtigkeit von Hahn, die hättest du auch anders erklären können, dann hättest du ihn nicht nochmal zurückbringen müssen.
Das ist halt Fanservice. Ja, aber ja, das genau. Ding ist halt, er bringt erst nochmal eine andere neue Hauptfigur mit, ja?
Ja, genau. Sie?
Das ist L. Also ein junges Mädchen oder jetzt eine junge Frau. So, die bringt er noch mit. Dann bringt er den kompletten Cast aus Fast and Furious 3 Tokyo Drift. Ne? Ja. Den schamlosen Hauptdarsteller, der jetzt in der Nebenrolle ein bisschen mehr Charme hat. Aber dann bringt er noch die ganzen Techniker von damals an. Die konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Da musste ich bei IMDb nachgucken, ob die da überhaupt mitgespielt haben. Haben sie aber. So, die bringt er auch noch alle mit. Also da kommt ja nicht jetzt Hahn zurück, was sich ja die Fans gewünscht haben. Und dann ist das halt Fanservice. Dann freuen sich halt ein paar von mir aus. Dafür kann ich noch mal 5 Minuten hergeben. Aber erstmal kostet das wahrscheinlich alles insgesamt mit seiner Rückkehr 45 Minuten. Und dann bringt er noch seine ganze Klasse und alle seine Freunde bringt er auch noch mit.
Ja, und vor allen Dingen, sorry, also ich finde auch die Erklärung, warum er nun doch nicht in Teil 3 gestorben ist, finde ich irgendwie so absolut langweilig. Also vor allen Dingen für eine Reihe, die mittlerweile seine Charaktere ins All schickt. Hätte ich mir was Cooleres gewünscht als das, was wir hier im Film geliefert bekommen, weil letztendlich dafür hätte ich ihn dann wirklich nicht gebraucht.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, so ein bisschen so wie bei Sherlock, ne? Also da gibt es auch bei der Serie. Mhm. Da gibt es auch diese eine Folge, wo Moriarty da wieder aufersteht und da gibt es dann diesen total, ich meine, das ist total drüber und es macht im Sherlock-Universum für mich nicht viel Sinn, aber diese Erklärung hätte bei Fast and Furious super geklappt, mit dem, was einfach total gaga ist.
Ich glaube, es geht halt vor allem auch darum, einfach jetzt hier noch für die Zukunft halt eben auch so ein bisschen die Weichen zu stellen. Also deswegen ist, glaube ich, diese, also die sagen ja zumindest immer, dass jetzt hier diese Justice for Hahn-Kampagne jetzt auch wirklich dann wirklich beginnen soll und Teil 10 und 11 dann vielleicht noch ein bisschen mehr auch in den Mittelpunkt gerückt wird, dass jetzt halt eben da mal aufgeklärt wird, warum ist das eigentlich okay, dass Jason Statham auf einmal zu den Guten gehört, obwohl doch eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass er Hahn halt umgebracht hat und so. Keine Ahnung, da müssen wir halt eben aber auch mal abwarten, ob da überhaupt noch was rauskommt.
Ja, weil sich die Reihe immer so wahnsinnig drum schert, warum Böse auf einmal gut sind.
was ich aber an der Rolle von Hahn ja nach wie vor immer noch faszinierend finde, dass diese Figur ja die ganze Chronologie von Fast and the Furious ein bisschen verwirrend gestaltet, weil er stirbt ja in Teil 3, dann taucht er plötzlich aber in Teil 4 wieder auf, ist fester Bestandteil in Teil 5 und Teil 6, bis du dann herausfindest, okay, Teil 4, 5 und 6 spielen allein wegen Hahn chronologisch vor den Ereignissen von Teil 3, in dem er ja dann stirbt. So, wo ich mir denke, okay, wow, sowas brauchtet ihr jetzt also auch noch, dass man nicht einfach anhand der Zahl im Titel sagen kann, welchen Film ich mir zuerst angucken muss. Nein, theoretisch kann man es sogar noch irgendwie merkwürdig umspringen und hat da so eine absurde Chronologie. Dann würde ich sagen, denn wir gehen ja mal durch so ein bisschen so, was wir hier noch so in diesem Film haben, was nicht sonderlich viel ist, wenn ich ehrlich sein soll. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist tatsächlich die Action gewesen. Also ich muss sagen, die ersten 15 Minuten, da dachte ich, okay, wow, wenn das so jetzt weitergeht, bin ich voll dabei. Also die ersten 15 Minuten, Julius hat es ja vorhin erwähnt, es geht auch anfangs um einen Flugzeugabsturz und dann müssen sie ja dieses Flugzeug finden und werden dann von Jacob überrascht und keine Ahnung was und dann gibt es furchtbar physikverneinende Anti-Gravitations-Action-Sequenzen, die aber irgendwie trotzdem irgendwie sehr, sehr amüsant aussehen. und das fand ich noch gut. Irgendwann zum Schluss hatte ich so ein bisschen so dieses Michael Bay'sche Transformers-Ding, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich ist es mir jetzt ziemlich egal, was gerade passiert. Ich fand es irgendwann nur noch langweilig.
Nö, mache ich nicht mit. Also die ersten 15 Minuten, ja, fand ich auch super. Also man muss dann, da werden wieder einige aus dieser Reihe endgültig aussteigen. Ne? Mhm. Also die verabschiedet sich ja, merkt man auch am Einspielergebnis, das hängt nicht nur mit Corona zusammen, sondern die wird jetzt zumindest im Westen der Welt von Film zu Film immer weniger erfolgreich, weil, glaube ich, einfach immer mehr Leute sagen, jetzt ist es mir wirklich zu viel. Mhm. Aber wenn man noch an Bord ist, dann machen die ersten 15 Minuten, wo sie durch ein Minenfeld rasen, aber genau, viel zu schnell sind für diese Minen und dann diese Zugbrücke, die schon halb abgerissen ist, hochrasen und dann wie soll das funktionieren? Egal, aber es funktioniert in dem Film und es sieht irgendwie cool aus und man kann damit seinen Spaß haben. Und dann fängt er an, das ist einfach nur Gaga, und dann fängt er ja im weiteren Verlauf an, ein Hauptgimmick einzuführen in diesem Film, das er quasi hauptsächlich benutzt.
Magnete,
genau, solche mega super Magnete, die an den Autos oder in irgendwelchen Lastwagen angebaut sind, wo man dann per Knopfdruck anziehen und abstoßen kann. Dann kannst du ein Auto an dich ranziehen und dann drückst du auf den Knopf und dann fliegt das weg.
Dein eigenes Auto, wenn du da drin fährst, überhaupt nicht in Anspruch.
Der Traktor ist natürlich 20 Mal so schwer. Natürlich passiert dann mit deinem Auto.
Ja, aber ich meine, dann später bauen sie die Dinger ja auch noch in ihre Autos ein und dann ziehen sie trotzdem irgendwelche Monster-Trucks.
Ja, eben, das meine ich ja. Also,
man darf da nicht so viel drüber
nachdenken. Ja, klar, das ist bei dieser Reihe schon
aber ich lange finde, vorbei. Die benutzen die Magnete echt kreativ und ich hatte damit fast all meinen Spaß.
Also ich habe auch tatsächlich mit den drei großen, Action-Highlights, es gibt diesen Anfang, der in so einem fiktiven mittelamerikanischen Staat spielt, dann gibt es eine in Edinburgh. Und dann gibt es noch ein Finale in Tiflis, glaube ich. Und mir haben alle diese drei großen Auto-Verfolgungsjagd-Action-Szenen eine Menge Spaß gemacht. Die sind halt wirklich endgültig komplett drüber. Aber das war die Reihe auch schon seit Teil 5, spätestens Teil 6. Das ist, glaube ich, der mit der Landebahn, ne, und dem Flugzeug. Genau, ja. Also da habe ich auch keine besonders realistischen Erwartungen dran gehabt. Und mir hat es einfach gerade auch so nach dieser langen Kinopause und so eine Menge Spaß gemacht.
Ja, diese lange Kinopause, das gebe ich dir alles. Und wie gesagt, also mich stört das so innerlich, so 2% stört mich das daran, dass sie in einem Elektromagneten-Auto fahren und selber nicht davon betroffen sind, wenn sie diese Magneten anmachen. Weil ich weiß ganz genau, ja, okay, hier wird als, oh, du fällst von 300 Meter runter, oh, hier, ich schubs da mal noch ein Auto hin, dann fällst du sanfter und alles stehen wieder auf. Das ist auch, wie gesagt, damit habe ich mich abgefunden. Das Problem, finde ich, ist einfach nur, ich habe es jetzt halt schon was viermal gesehen. Also da finde ich, reichen mir persönlich Magneten einfach nicht mehr aus. So nett sie dieses Gimmick auch irgendwo umsetzen. Aber letztendlich, glaube ich, hätte ich es mir vielleicht tatsächlich ein bisschen verrückter gewünscht. Deswegen fand ich halt tatsächlich diese Anfangssequenz mit dieser Hängebrücke, die kaputt geht und diesen verrückten Sachen, die der gute Dom dann da mit seinem Auto macht, das fand ich witzig, weil es irgendwo noch mal was hatte, so von wegen, ja, okay, genau, alles klar. Aber so nachher Magneten, wir fahren mit Autos so, das war schon fast wieder zu langweilig einfach.
Na, ich fand es halt sehr kreativ und deswegen hat es mir Spaß gemacht. Man muss aber ehrlich zugeben, es ist das erste Finale dieser Reihe, dass das der Vorgänger nicht toppt im Sinne von Größe. Ja. Also das beste Finale wird immer dieses mit dem Safe in Teil 5 bleiben. Klar. Ja, ja. Aber so danach wurde es halt immer größer, bis zum U-Boot von Teil 8. Oder war das Teil 7? Weiß ich nicht. Aber und dann 8. Ja. Und dann gab es zwischendurch noch diese, was mir super gefallen hat, aber ich weiß gar nicht, ob es im Finale war. Aber da gab es dieses mit den ferngesteuerten Autos in New York, wo sie da diese ganzen Sachen gekapert haben. Mhm. Fand ich auch visuell fantastisch, wenn die da alle aus den Hochhäusern oder Parkhäusern rausfliegen und dich wie so Vögel angreifen. Das fand ich super. Das macht der hier nicht. Also das Finale ist für Fast and Furious Verhältnisse, da wo die Reihe jetzt mittlerweile ist, fast ein bisschen bescheiden.
Ja, das stimmt.
Von der Größe her. Aber mir gesagt, die hatten genug spaßige Einfälle. Ich fand es halt.
Naja, ich meine, ganz abgesehen davon, der Elefant im Weltraumanzug, der steht jetzt auch schon eine Weile im Raum. Wir haben es ja auch schon vorhin schon gesagt einmal. Also insofern übertrifft sich, finde ich, das Finale übertrifft den Vorgänger wenigstens in der Hinsicht dann doch nochmal. Ich glaube, es ist jetzt ja auch kein allzu schlimmer Spoiler zu sagen. Das ist, wir sagen jetzt mal keine genauen Details dazu, aber dass es ins Weltall geht, haben ja auch schon die Trailer davor gezeigt und die Darsteller und Darstellerinnen angedeutet und so. Also Und das ist auch eine Szene, die mir einfach, die hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist halt genau die Art von bekloppt, die in diese Reihe einfach gut reinpasst,
finde ich. Ja, aber man sollte jetzt auch, nur damit die Erwartungen richtig sind, ist, die Szenen im All sind eher so Buddy-Szenen. Das ist keine Action-Szene im eigentlichen Sinne.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, den ich in diesem Film so ein bisschen überstrapaziert fand, weil ich weiß gar nicht mehr, ich habe auch die meisten Vorgänger dieser Reihe nicht mehr so wirklich im Kopf. Was mich hier so ein bisschen irgendwann genervt hat, war dieses ganze selbstreferenzielle Meta-Gequatsche. Also wir haben ja Tash und Roman, und Roman ist ja immer so dieses so, ich werde sterben und oh, ich bin doch nicht gestorben. Und irgendwann fängt er dann auch an so, ah Mensch, also wir haben ja schon so und so viele Sachen erlebt und also ich will ja von dem U-Boot gar nicht erst anfangen und dass ich aus dem Flugzeug gesprungen bin mit dem Auto und so, und geht gefühlt für den Zuschauer nochmal jeden einzelnen Fast and the Furious Film und jeden einzelnen krassen Stunt nochmal durch und kommt dann halt zu dem Schluss, okay, und ich habe all das erlebt und ich habe keine einzige Narbe, ich glaube, ich bin unbesiegbar. So, und dann wird sich darüber lustig gemacht. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass sie irgendwie so einen tatsächlichen Superheldenspruch oder irgendwie was Avengers-mäßiges bringen.
Nee, das ist 1:1 die Story aus Unbreakable.
Oder das.
Er ist quasi Bruce Willis aus Unbreakable. Er hat irgendwie 30 so eine Zugunfälle überlebt und jetzt ist klar, dass er unsterblich ist.
Aber irgendwann ging mir das halt einfach nur auf den Sack, weil ich hatte das Gefühl, dass Romans einzige Aufgabe, also Tyrese Gibsons Aufgabe, darin bestand, immer uns nochmal daran zu erinnern, dass er ja sich quasi für unschlagbar hält. So. Und das fand ich irgendwann auch einfach nicht mehr witzig. Und irgendwie, finde ich, geht für mich auch langsam so ein bisschen dieses Feuer zwischen Ludacris und Gibson so aus. So. Das war zum Anfang irgendwo in den ersten paar Filmen, fand ich es noch cool. Mittlerweile finde ich es auch einfach nur noch, okay, ja, ihr habt, wir hören die gefühlt gleichen Sprüche schon zum zigsten Mal.
Ja, weil sich diese Beziehung auch nicht weiterentwickelt, ne? Seit sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Also es ist immer dasselbe. Tash macht sich immer über Roman lustig und Roman ist immer so ein bisschen so der Prügelknabe, der die ganzen, auf dessen Kosten die ganzen Gags gemacht werden und der dann am Schluss aber immer doch noch irgendwie mal was Cooles machen darf. Und das ist tatsächlich auch verschenktes Potenzial. Also ich fand es in diesem Film ganz angenehm oder eine Tendenz in die richtige Richtung, dass hier tatsächlich wirklich mal alle Figuren oder zumindest die meisten Figuren was zu tun bekommen. Also es gibt gleich eine von den ersten größeren Action-Szenen, also bei dieser größeren Action-Verfolgungsjagd auf dieser Insel, hat Roman zum Beispiel auch einen eigenen oder so einen Alleinmoment, wo er irgendwie so einen Haufen Gegner umballert und dann am Schluss gibt es nochmal so einen Handlungsstrang, wo dann Jordana Brewster und Michelle Rodriguez nach Tokio reisen und sowas. Also das ist so, wenn man sich anschaut, wie das teilweise in den vorherigen Filmen war, wo eigentlich nur Vin Diesel was machen durfte und die anderen höchstens Stichwortgeber waren. Das ist irgendwie schon, es ist schon eine Weiterentwicklung, aber es ist halt noch nicht da, dass man jetzt irgendwie denkt, oh wow, hier haben sie jetzt wirklich diese Figuren, die man jetzt seit 5 Filmen begleitet, irgendwie mal auf ein ganz neues Level gehievt oder irgendwie so.
Ja, sie haben aber auch wirklich nur was zu tun im Sinne von, sie tragen was zu der Action-Szene bei. Also das ist ja rein mechanisch. Das ist, ich finde, alles, diese ganze Familie-Geschichte, sie haben immer dieses Family, Family, Family. Aber in den vorigen Filmen, ich meine, das ist natürlich mittlerweile längst ein Meme, klar, aber in den vorigen Filmen konnte man das glauben, wenn man will. Der Punkt ist jetzt vorbei. In diesem Film ist das pure Behauptung. Da wird überhaupt nicht mehr drauf eingezahlt. Da wird überhaupt nicht mehr dran gearbeitet. Es gibt überhaupt keine tollen Momente mehr zwischen den Figuren. Wenn die zusammen sind, ist das Einzige, was da noch passiert, sind irgendwelche Lagebesprechungen, in der die wie bei einer PowerPoint-Präsentation aufführen, wer bitte was als nächstes macht. Das ist stinklangweilig. Da gibt es auch überhaupt keine Chemie mehr zwischen denen. Und die einzigen Figuren, die irgendwas machen dürfen, was auch ihre Figuren weiterbringt, sind halt, wie Hugo schon gesagt hat, Michelle Rodriguez als Letty und Jordana Brewster als Mia, wenn sie zusammen nach Hongkong oder Tokio fahren, ja. Und da ein bisschen zusammen Nudeln essen. Aber das bringt auch die Figuren nicht wirklich weiter. Das ist eher ein Statement zur Reihe. Weil vor allen Dingen Michelle Rodriguez hat sich ja die jetzt seit 10 Jahren in der Reihe dafür eingesetzt, dass die Frauen mal ein bisschen besser wegkommen. Und das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein Statement in die Richtung. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber sozusagen wirklich tiefer gehen tun sie da in ihren Gesprächen auch nicht, auch wenn sie eigentlich die einzigen beiden Figuren im gesamten Film sind, die einfach mal 2 Minuten lang über irgendwas sich vernünftig wie normale Menschen unterhalten können.
Ja, aber wo Frauen ein bisschen besser wegkommen, das ist auch was ich ganz interessant fand, dass die Reihe jetzt in dem Film langsam so ein kleines bisschen erwachsen wird. Ich glaube, es war ja noch der 8. Teil, der mit diesem Rennen da auf Kuba beginnt, wo auch quasi die Kamera direkt dann bei so einer klappbekleideten Frau unter den Rock schielt. Und hier gibt es jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise keine Frauen, die nur noch die quasi im Bikini durchs Bild laufen, nur um mal im Bikini durchs Bild gelaufen zu sein.
Was ist hier mit dieser komischen Mega-Party da von diesem komischen
Otto? Also das ist Otto. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie es vielleicht ganz sein lassen, aber dann kommt da doch noch mal so ein, aber auch das ist immerhin so, wo ich so fand, okay, vielleicht so ein bisschen so ein Schritt, vielleicht bei Teil 10 dann einfach gar nicht mehr oder sowas. Irgendwann ist man dann, sind sie da vielleicht mal rausgewachsen.
Keine Ahnung. Die Party wird ja aber schon als was Negatives dargestellt. Es kommt ja auch raus, dass er die alle gekauft hat, alle Frauen, die da sind.
Trotzdem.
Aber, und was natürlich viel wichtiger ist, als das jetzt, wo die Kamera hinguckt, Vin Diesel sitzt in diesem Film gleich 2-mal auf dem Beifahrersitz. Beide Male bei Frauen. Ja. Eine davon ist über 70 und die andere hat keinen Führerschein. Also, mal ganz ernsthaft, das hätte der vor 10 Jahren, ich habe den ja interviewt und mal irgendwann gefragt, ob er sich nicht auch mal einen Fast and Furious Film vorstellen könnte, wo ein Elektroauto kommt. Ne? Der hat mir fast den Kopf abgehauen. Also, der hat sich in den letzten 10 Jahren, der hat das noch ein bisschen zurückgeschraubt.
Ja, dann, das wird wahrscheinlich die große Neuerung in Teil 10 sein. Sie fahren alle nur noch Tesla oder irgendwie sowas. Was ich mich aber bei diesem ganzen Ding auch immer wieder gefragt habe, wo haben die eigentlich das Kind hin abgeschoben? Ich meine,
das wird doch gesagt, der kleine Brian ist beim großen Brian.
Ach so.
Also Paul Walker lebt doch noch, also die Figur von Paul Walker lebt noch in der Filmreihe. Das wird ja so an 2-3 Stellen sogar noch mal gesagt.
Ach so, okay. Ach genau. So, okay. Ja, ich habe es zwar irgendwie akustisch wahrgenommen, aber irgendwie nicht mehr damit verbunden, weil Brian ist für mich Paul Walker ist leider gestorben und deswegen existiert Brian für mich. Aber stimmt, ja klar, du hast recht, natürlich lebt Brian in der Logik dieser Reihe, lebt er ja noch irgendwo, sie sind ja nur...
Ja, und nicht nur, also mal ganz ernsthaft, es besteht die ernsthafte Chance, dass sie den für einen der nächsten beiden Teile für eine größere Rolle zurückbringen. Ob jetzt komplett computeranimiert oder was weiß ich nicht. Aber die Chance besteht, da denken die ernsthaft drüber nach.
Oh, wirklich?
Ja, oder halt irgendwie nur in seinem Auto sitzend oder sowas. Man sieht ihn nur durch die Fensterscheibe oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen.
Komm, ey. Also langsam wird es echt, dass wenn dann noch irgendwie Brian plötzlich wieder Teil der Handlung wird, am Ende ist er irgendwie plötzlich ein Böser. Und wir sehen ihn die ganze Zeit immer nur mit so einem verdunkelten Helm auf dem Kopf in seinem Auto sitzen und irgendwann zum Schluss nimmt er diesen Helm ab und sagt, boahaha, ich bin Brian und ich bin böse. damit sind wir mal beim Bösen. Wie fandet ihr denn John Cena in dieser Rolle als Jacob, a.k.a. ich bin Doms lang verschollener Bruder?
Ja, eine Katastrophe.
Ja, ne?
Und das Ding ist aber, er kann einfach nicht. Also vom Beginn seiner Wrestling-Karriere durch alle seine Filmrollen, er kann halt dieser mega harten Typ sein, aber er braucht das immer mit ein bisschen Augenzwinkern. Und dieses, was er hier macht, also bis kurz vor Schluss, 100% ernsthaft, das ist einfach lächerlich. Vom ersten Auftritt an, das hat null Charme, das wirkt überhaupt nicht erschreckend, das hat keine Doppelbödigkeit, da ist nichts. Das ist einfach nichts.
Ja.
Ich fand auch dieses erste große Zusammentreffen, auch allein wie im Flug, das gibt's ja auch, diese Szene gibt's ja auch im Trailer dann, wie sie in diesem Flugzeug da alle sitzen und Letty dann so ganz unheilvoll so, es ist Doms Pause, Bruder. Bumm, er hat echt nur noch so die Bom, Bom, Bom. Und vor allen Dingen, weiß nicht, also ja, ich meine, ich habe John Cena jetzt auch noch nicht in groß vielen Filmen irgendwie gesehen. Ich glaube, das Einzige, was ich mit ihm kenne, ist Bumblebee. Da fand ich ihn auch nur so, naja, war halt da. Aber
ja, also er hat ja schon so ein paar Komödien jetzt auch gemacht. Wie heißt denn der mit Amy Schumer? Da war er ziemlich klasse.
Trainwreck?
Ja, Trainwreck.
Auf Deutsch weiß ich nicht.
Gab es diesen, ich glaube, Cockblockers, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt.
Der ist auch sehr gut.
Okay. Ja, das ist halt genau das, glaube ich, sind so die Rollen, die Christoph wahrscheinlich meint, wo er, da spielt er jetzt keinen Bösen und auch keinen Actionhelden. Mhm. Das ist eher so eine Arnold Schwarzenegger-Rolle. Weißt du, vor 30 Jahren hätte Arnie die so eine Rolle gespielt, wo er halt also so ein, aus unerfindlichen Gründen so ein riesiger Schrank von einem Mann dann irgendwie in so einer Komödie auftaucht und die, was darüber sagt, dass der Berge voll Muskeln hat.
Ja, aber also in den Rollen, also rein schauspielerisch, ist es aber John Cena noch mal 10 Nummern besser als Arnold Schwarzenegger, weil die macht er richtig gut. Und ich finde ihn auch in seinen B-Movies okay. Also er hat ja so, seine erste größere Rolle war wahrscheinlich The Marine. Mhm. Ist jetzt kein toller Film, aber das reißt er halt so runter, das ist halt okay. Also hier ist er echt ein Totalausfall.
Ja. Also als Gegenspieler fand ich ihn hier auch sehr, sehr blass. Da fand ich, wie gesagt, diesen Otto, hieß der Otto? Er arbeitet ja irgendwie für so einen deutschen Schnösel, keine Ahnung was, der Haufen Kohle hat und so.
Der ist doch nicht deutsch. Ist der finnisch oder so, oder?
Ja, der Name ist deutsch. Also ist ja sowas, wo es gefühlt ist, es ist irgendwie skandinavisch, deutsch, europäisch, irgendwie alles sowas.
Für mich war der irgendwie...
Ich würde auch gesagt, es wird so gesagt. Und sein Vater ist, sein Vater ist auf jeden Fall Diplomat in London und er ist ja jetzt dieser Milliardärssohn und will auch aus dem Schatten seines Vaters treten und deswegen will er jetzt mit seinen...
Wegen die Welt erobern, also das fand ich schon wieder okay. Der war doof, aber der war halt irgendwie so krass überzeichnet blöd, dass ich mit dem schon wieder irgendwie so meinen Spaß hatte. Was ich ein bisschen schade fand, wer irgendwie so auch nicht so richtig zur Geltung gekommen ist, war für mich Charlize Theron als Cypher, wo ich auch immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man dieser Figur jetzt einen Spin-off schenken kann, was sie damit dann machen
Die müssen
wollen.
Die mehr von alleine lassen. Also Charlize Theron kann das schon. Also Charlize Theron hat das erste Mal, als sie wirklich die bösewichtige Reihe war, das war vollkommen in Ordnung. Und gut, in anderen Filmen in den letzten Jahren hat sie auch gezeigt, dass sie bissig richtig gut kann. Also dunklen Humor kann die schon oder trockenen Humor. Das Problem hier ist, dass die Rolle ist eigentlich fantastisch, wenn man sie wirklich auskosten könnte, darf sie aber nicht. Ja. Also sie ist quasi von Otto, von dem Bösen, gefangen genommen worden und ist dessen unfreiwillige Beraterin und deswegen ist sie da in so einer Kaserne, in so einem Glaskäfig gesperrt.
Sie ist so ein bisschen Hannibal Lecter.
Hannibal Lecter in Triangle Dilemma. So, und dann kommt ihr erster Auftritt und man denkt, cool, mal gucken, was Charlize von da jetzt abzieht und wie irgendwie sexy dann sie da durch den Glaskasten schreibt, während sie gleichzeitig aber ganz geheimnisvoll gefährlich ist und schießt mich tot. Und was sagt sie 5 Minuten lang auf? Den Plot des Films. Und zwar so, also das ist wie ein Bond-Bösewicht, der damit anfängt, seinen Plan zu erklären, anstatt damit aufzuhören. Und da ist die gleich durch, die Figur.
Ja.
Die darf nichts machen. Ja. Die muss doch erstmal, musst du dir einfach 3-4 Mal so coole kleine Sachen machen lassen, dass du erstmal weißt, okay, die ist mega gefährlich. Die hat richtig was drauf. Nee, die erzählt einfach wie so ein Finanzbeamter erstmal den Plot des Films.
Ich habe das sowieso gar nicht verstanden, warum man diesen Otto dann überhaupt noch braucht. Warum war nicht einfach Cypher nochmal die Bösewichtin und hat irgendwie mit John Cena zusammengearbeitet.
Ja, also, hätte auf jeden Fall irgendwo mehr Sinn ergeben.
Als Finanzier, aber das muss man doch nicht erklären, woher die Bösen das Geld haben für ihre Operationen in so einem Film. Also, keine Ahnung.
Vielleicht war es ein Weltrekordversuch für die meisten Figuren oder Sprechrollen in einem einzelnen Film. Die sind da ja überhaupt nicht, also man denkt sich ja immer, man ist halt normal so ein bisschen effektiv oder effizient bei so einem Film und überlegt sich, können wir die Figuren nicht weglassen? Und hier wird einfach alles reingeschmissen. Und dann hat man irgendwie schon 100 Figuren und dann kommt Cardi B noch vorbei für eine Gastrolle, die weder Schauspielerin kann, noch irgendwie da charmant ist in der Rolle. Aber einfach, weil können wir auch noch haben, schmeißt alles, was wir haben können. Wir haben Zeit, macht alle mit.
Naja.
Ja, und vor allem, das lässt halt auch eben ganz übles Schwan, wenn man jetzt an Teil 10 und 11 denkt. Also ich nicht so, dass ich dir jetzt mich nicht drauf freuen würde, weil es wird bestimmt halt auch wieder irgendwie bekloppt und spaßig. Aber es sind, wenn jetzt halt eben noch mehr Figuren. Und dann gibt es bestimmt auch noch 5 oder 6 Figuren, die sie noch nicht zurückgebracht haben. Es gibt ja zum Beispiel, hat doch auch noch Eva Mendes, glaube ich, im zweiten Teil mitgespielt. Oder war sie sogar im vierten Teil nochmal in der Post-Credit-Szene auch oder sowas. Und die hat, glaube ich, Vin Diesel auch schon angedeutet.
Aber was ist da mit The Rock? Soll der nicht jetzt, haben sie sich jetzt nicht wieder vertragen?
Nee, haben sie nicht, glaube ich nicht.
Also halb.
So, aber irgendwann werden sie ihn sicherlich doch trotzdem zurückholen, oder nicht?
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie nicht einen zweiten Hobbschen Shaw machen, weiß ich nicht. Wir müssen ja dann später noch mal über die Post-Credits- oder Mid-Credit-Szene reden.
Ja, das machen
wir. Aber das machen wir natürlich erst in Spoilern.
Ja.
Naja, jedenfalls ist das also echt sowas, wo dann, es werden ja tendenziell eher noch mehr Figuren, dadurch, dass man jetzt auch noch so jemanden wie Cardi B eingeführt hat. Und die wird ja sicherlich auch nicht dann bei diesem Cameo bleiben, sondern vielleicht dann auch noch mal im 10. oder 11. Teil zurückgeholt werden und dann vielleicht noch einen größeren Teil haben. Also, naja.
Tja.
Da wäre es echt mal ein bisschen effizient, wäre nicht verkehrt.
Es müssten einfach mal, so fies es klingt, ein paar Charaktere vielleicht beim nächsten Mal draufgehen, damit auch die besondere Schwere der nächsten Aktion.
Das bringt einen Scheißdreck. Es ist in dieser Reihe noch nie jemand gestorben und war dann tot.
Ja, stimmt. Hahn ist immer noch das beste Beispiel dafür.
Ja, Letty und Letty auch.
Stimmt, Letty war auch schon mal tot. Ich sage ja, also ich finde, wenn, dann sollten sie das nächste Crossover wirklich mit dem MCU machen. Und ich sage ja immer noch, Vin Diesel kämpft gegen den Hulk. Wie gesagt, es gibt hier diese eine Szene.
Ja, können wir über diese Szene kurz sprechen? Die ist mir wirklich absolut großartig. Also, ich weiß nicht, ob großartig oder einfach nur bekloppt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
Das Ding ist, also die Szene, um die es geht, ohne große Spoiler zu haben, Vin Diesel kämpft alleine gegen, was sind das, 30 Leute, 40 Leute in so einem alten
Abwassertunnel.
Naja, und er kämpft nicht nur gegen die, er hält sie nur mit der Kraft seiner Oberarme auch alle zurück. Die drücken
alle
gegen ihn und er hält dagegen.
Und dann, packt er so zwei Stahlketten und reißt dann noch so einen Betonpfeiler runter. Und bei dieser Szene musste ich ohne Scheiß tatsächlich an den lang verschollenen The Rock denken, der in, wie hieß er noch, Skyscraper mit seiner bloßen Kraft und Macht und seinen Arm eine Brücke stabilisierte, damit und er hält da auch irgendwie so zwei Stahlseile, damit seine Frau und Tochter da irgendwie über diese Brücke können, und er sagt vorher, naja, ich werde diese Brücke stabilisieren. Und Vin Diesel Kampfszene, das war echt so, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, wenigstens ein bisschen was Cooles irgendwie so an Kämpfen geben. Das war einfach nur so, okay, die hätten sie auch noch animieren können, dann hätte ich gleich an Matrix und hier diesen komischen Kampf zwischen Neo und den ganzen 3000 Mr. Smiths gedacht. Also die Szene war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, gut, jetzt, glaube ich, schalte ich komplett ab.
Ich hatte tatsächlich noch eine Menge Spaß mit der Szene. Ich musste lauter als lachen im Kino, aber es war eher so, es war jetzt nicht so ein, oh Gott, ist das bescheuert Lachen. Also es war auch ein, oh Gott, ist das bescheuert Lachen, aber es war auch ein, es ist bescheuert und es macht Spaß Lachen.
Ja, ich war ja noch nie so richtig in dieser Reihe drin, deswegen ist da jetzt auch nichts, was bei mir kaputt geht. Ich habe einfach Spaß, wenn die da völlig frei drehen.
Ja, es ist halt immer so dieses krasse Kontrastprogramm, was wir mittlerweile haben. Ne? Du hast auf der einen Seite so Reihen wie John Wick und Co., die versuchen, so Kampfchoreografien so realistisch wie möglich zu machen. Und dann hast du Vin Diesel, der einfach nur krass ist und 30 Leute nur mit seinem Atem und seinen Armen irgendwie von sich hält. So. Das,
also ich glaube das auch, weil Vin Diesel hat da ja mitgemacht, ne? Der war ist ja gut, ne? Und war dann so ein bisschen in diesem Marvel-Zirkus drin. Und ich glaube, er will ja da demnächst auch mal eine richtige Rolle übernehmen. Ist er schon sicher? Ich glaube, er will bei Marvel noch mal eine richtige Rolle spielen. Und ich glaube, der fand das geil da. Und er ist halt zurückgekommen und hat gesagt, wir machen das jetzt hier. Also unser Ziel ist nicht mehr irgendwie Auto-Action. Unser Ziel ist, wir wollen Avengers 4, aber in größer.
Ja, genau so fühlt sich das Ganze auch irgendwie ein bisschen an.
Kann natürlich aber auch damit zusammenhängen, dass jetzt mal auf so einer rein finanziellen Ebene, dass das Einspielergebnis von Fast and Furious über die letzten 5 Teile immer mehr in Richtung Fernost gewandert ist. Und da ist halt diese Art des Action-Kinos, wenn du dir da die großen chinesischen Blockbuster anguckst, die sind halt immer schon 10 Level höher gewesen als in Amerika, was den puren Wahnsinn angeht. Und dann geht es jetzt einfach mehr in die Richtung.
Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Sonst würde ich zum Fazit und zum Spoiler-Teil kommen. Aber ich glaube, wir haben über F9 alles gesagt, was es zu sagen gibt. Deswegen Julius, du bist hier unser Gast, weil Christoph hat die Kritik geschrieben, deswegen darfst du mal anfangen.
Ich würde 3,5 von 5 Sternen geben. Also ich glaube, damit bin ich auch so ungefähr wie bei den vorherigen Teilen. Den habe ich allen 4 oder 3,5 Sterne gegeben. Ich habe sie auch alle nur einmal gesehen. Ich glaube, Christoph hatte das vorhin auch gesagt. Keine Ahnung, wie es beim nochmal anschauen aussehen würde. Aber hier hatte ich auf jeden Fall im Kino eine Menge Spaß. Wenn man sich auf diese völlig bekloppte Action und diesen völlig überzogenen Dings Riesentrara einlassen kann und zwischendurch ab und zu mal diese etwas schwerfälligeren Dialoge ausblenden kann, dann kann man damit eine Menge Freude haben.
Christoph?
Ich konnte den nicht ganz ausblenden, also ich habe mich zwischendurch gelangweilt. Mhm. Aber in den Momenten, die mir Spaß machen sollten, die haben mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Ich stand dann am Schluss zwischen 3 und 3,5 und dann habe ich halt Julius Wertung genommen für die Kritik. Ich persönlich stehe da irgendwie dazwischen. Ich hatte da keine Lust, mich zu entscheiden, habe ich Julius belassen. Mhm. Außerdem jetzt, wo gerade wieder Kino losgeht, da ist man halt, wenn man zwischen zwei Toten steht, gerne mal.
Ja, na klar. Und um Gottes Willen, auch hier müssen wir, glaube ich, wieder die gleiche Parole bringen. Wenn ihr euch den anguckt, guckt ihn euch halt unbedingt im Kino an, weil ich meine, allein wenn die Motoren röhren, wenn die Magneten und Vin Diesel kämpft, da muss man das auf der großen Leinwand sehen.
Ja, das ist ja der Grund, warum ich noch nie einen Film zweimal gesehen habe. Also vielleicht würde ich jetzt bei Teil 10, weil ich mache ja gerne so eine selbstkasteienden Marathons, also vielleicht gucke ich dann alle 10 am Stück mal im Kino. Aber warum sollte ich mir denn jetzt einen dieser Filme auf DVD, ich habe einen sehr, sehr großen Fernseher, aber warum sollte ich mir das angucken? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich würde dem Ganzen trotzdem nur 2 von 5 geben. Also das ist, glaube ich, auch das seit langem mal wieder, dass ich wirklich so ein bisschen runtergehe von meiner Wertung. Ich habe dieser Reihe viel verziehen und ich habe ihr auch immer gerne verziehen, aber so langsam sollten sie es doch irgendwo zum Ende bringen, weil was wollen sie denn jetzt noch machen? Jetzt waren sie schon im Weltall, keine Ahnung, was jetzt uns in Teil 10 und Teil 11 erwarten wird und was noch mit diesen ganzen Spin-offs wird. Ich fand es auch schon immer lustig, dass es auch eine Fast and the Furious Animationsserie auf Netflix gibt, so wo irgendwie jugendliche Raser durch die Gegend fahren, so, wo ich ja auch dachte, okay, ja gut, passt. Ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht zu meiner Verteidigung beziehungsweise zur Verteidigung von Fast and Furious 9. Ich hatte an dem Tag 2 Pressevorführungen und ich habe mir vor Fast and Furious 9 Der Rausch angeguckt. Und ich musste wirklich von dem Kino, von der Filmkunst 66 rüber zum Zoopalast. Und ich glaube, es war einfach nicht genug Zeit, um noch das ganze Emotionale von Der Rausch zu verarbeiten, was wir dann im nächsten Podcast dann kundtun werden, um mich dann wirklich voll und ganz auf die Niveaulosigkeit von F9 einzulassen. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht gehe ich ihn auch nochmal irgendwie im Kino gucken mit ein paar Freunden, dann wird es vielleicht noch ein bisschen lustiger, aber ich bleibe erstmal bei 2 Sternen. Dann, Christoph wollte noch über die Post-Credit-Scene sprechen.
Ja, die muss mir halt wieder jemand erklären, ne? Das ist wie bei allen Post-Credit-Scenen, ich verstehe das ja alles
okay,
nicht.
Julius, möchtest du
einfach... Außerdem, mal als Team, man muss ja teasern auch, damit die Leute auch dranbleiben, ne? Kennst du als jemand, der so Podcasts macht, der weiß, wie das funktioniert. Ich sag nämlich jetzt schon mal, die Post-Credit-Scene ist eiskalt, aus einem anderen Film wird laut. Bam!
Oha. ja, also man sieht in der Post-Credit-Szene eine verhüllte Gestalt, die auf einen Boxsack einstellt und stellt sich raus. Die verhüllte Gestalt ist Jason Statham und der Boxsack ist kein Boxsack, sondern ist ein
Doch, das ist ein Boxsack.
Drin. Ja, das ist ein Boxsack, in dem ein Mensch drin steckt, so rum.
Und aus welchem Film ist das geklaut?
Keine Ahnung. Es liegt
mir auf der Zunge. Ich habe den Film auch gesehen, aber sag es einfach.
Ich habe vergessen, wie er heißt. Der heißt The Gangster, The Killer und
schieß mich. Stimmt, ja, genau. The Gangster, The Cop and The Devil.
Ja, genau.
Ja, richtig. Ja, so ein sehr, sehr unterhaltsamer koreanischer
Gangsterfilm,
wo ein Mafia-Boss und ein Polizist irgendwie so ein Serienkiller.
Genau, und der Mafia-Heini, der hat auch seinen Boxsack da, wo er den, aber der schlägt die noch mehr zu Brei als hier. Also hier, der von Jason Statham, der, wenn der da rausguckt und so, der sieht schon sehr, sehr übel aus.
Ja, aber
der bei dem anderen, der war wirklich, der war quasi flüssig.
Ja.
Ja, dann klingelt es oder es klopft und dann steht halt Han vor der Tür und Jason Statham schaut verblüfft, entsetzt, schockiert, wie auch man das nennen möchte, weil der Mann, den er ja, wie alle dachten, getötet hat, auf einmal bei ihm vor der Tür steht. Und auch das soll ja dann wahrscheinlich andeuten, dass jetzt also diese Geschichte zwischen den beiden irgendwie noch aufgearbeitet wird. Da hat auch Sung Kang, der Darsteller von Han, hat auch schon einige Andeutungen gemacht und so. Das ist jetzt also, Justin Lin, der Regisseur, ist jetzt also da wirklich mal dieses Thema angehen wollen und dann halt, wahrscheinlich wird es nicht allzu lange dauern, dass sie sich wieder
Die Familie. Oder der ganze 10. Teil heißt nur, now it's getting personal. Und dann geht es nur darum, dass Han.
Ja, ich glaube, dass er, also erstmal, ich kann ja gleich mal meine Theorie erzählen. Und dann erstmal, Julius sagt einfach, er hat da Andeutung gemacht. Denn wir können schon ein bisschen angeben, er hat die Andeutung gefälligst dir gegenüber gemacht, als du ihn interviewt hast. So, und das muss man schon nochmal dazu sagen. Ne? Wir haben das nicht irgendwo her, wir reden mit den Leuten. So, und zweitens, Ich glaube nämlich, habe ich Julius auch schon erzählt, und er meinte, ah, stimmt nicht, aber er konnte mir nicht erklären, warum das nicht stimmt. Ich glaube nämlich, dass das eine Rückblende ist und dass die quasi direkt oder kurz nachdem er gestorben ist, passiert ist. Und Jason Statham, schon bevor er gut wurde, wusste, dass der noch lebt. Und dass vielleicht Jason Statham auch mit Mr. Nobody, also es kommt ja dann raus, jetzt sind wir im Spoilerteil, dass Hahn in der Zeit, wo er tot war, in Anführungszeichen, die ganze Zeit irgendwelche anderen Missionen für Mr. Nobody erledigt hat, ne? Dass er quasi so ein zweites Team war. Warum die das jetzt untereinander nicht wissen durften, das wird überhaupt nicht erklärt. So, und dann, außer dass das irgendwie im Geheimdienst ja eigentlich ganz gut ist, wenn Leute wenig wissen. Aber es war alles ein bisschen übertrieben. So, und dann glaube ich nämlich, dass jetzt vielleicht das noch kommt, vielleicht ein Spin-off, vielleicht der nächste Teil, dass nämlich dann Jason Statham und Hahn zusammen Abenteuer erlebt haben in der Zeit, weil Jason Statham nämlich auch für Mr. Nobody gearbeitet hat. Dass man jetzt sozusagen den nächsten Hobbs & Shaw macht, aber als Hahn & Shaw.
Also die Theorie finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so abwegig. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, dass die Chronologie bei Fast and the Furious ja jetzt gerade durch Hahn schon so ein bisschen über Bord geworfen
ja,
wurde.
Ja, und vor allen Dingen, der schlägt den da ja, okay, auch selbst wenn es nicht so hart ist wie bei dem anderen Film, aber er schlägt den Typen ja zu Brei in seinem Boxsack. Und das passt doch nicht zu dem gut gewordenen Jason Statham. Das muss doch noch der böse Jason Statham sein.
Naja, gut, aber ich meine, in Hobbs & Shaw haben die beiden ja auch irgendwelche bösen Schergen die ganze Zeit vermöbelt und sowas. Also,
ja, vermöbelt oder jemanden erwischt, wehrlos in deinen Boxsack stecken, wo du den zu Brei klopfst, das ist nochmal ein Unterschied.
Na gut, und ich meine, der Twist war ja bei Jason Statham, der war ja nie wirklich böse. Der wurde ja nur gezwungen dazu.
Das habe ich alles vergessen. Genau. Aber auf jeden Fall.
Ja, du, das ist halt eben das Problem. Ich bin da halt auch bei diesen ganzen, bei der Fast and Furious-Reihe längst nicht so, stecke ich auch nicht so tief drin, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich das jetzt auch hundertprozentig alles genau herleiten könnte, was da alles passiert ist und so.
Aber es gab doch dann irgendwann diese Szene mit Jason Statham, wo der zu seinem Bruder ins Krankenhaus geht und dann ist irgendwie der Gag, dass der da irgendwie das gesamte Krankenhaus massakriert. Da hat der schon auch ein bisschen Spaß dran gehabt. Ja. Ob der jetzt gezwungen wurde oder nicht?
Das ist ja sowieso die Sache. Das ist ein ganz großes Problem bei dieser Reihe, ist ja diese ständigen Retcons, also so im Nachhinein geänderte Sachen, wie zum Beispiel, dass man den dritten Teil auf einmal nach dem sechsten Teil spielen lässt oder dass sich herausstellt, hey, Jason Statham ist gar nicht böse. Er wurde nur gezwungen und dann wirkt das halt aber alles, was er im siebten Teil gemacht hat, halt schon ein bisschen merkwürdig eigentlich. Und ich bin halt mal echt gespannt, wie sie das jetzt in Teile 10 und 11 auflösen. Ich vermute aber mal, dass uns da jetzt keine große Offenbarung erwartet, sondern dass das halt eher so ein bisschen so Augenwischerei betrieben wird und dann liegen sie sich bald schnell wieder in den Armen.
Ja, und Paul Walker kommt wieder. Zusammen. Hier haben sie es ja auch, jetzt sind wir ja im Spoiler-Teil, ne? Also war ja klar, dass man John Cena für die Guten braucht, weil wie gesagt, da kann er endlich mal so schauspielern, wie er das auch kann. Das heißt, der wird in Teil 10 wiederkommen und da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, dass wir der deutlich besser hinbekommen als hier. Aber da ist es einfach, ich bin böse, ich bin böse, ich bin gut. Also das war ja wirklich innerhalb von 10 Sekunden, okay, klar, Otto haut ihn übers Ohr, ne? Aber dann dauert das exakt 5 Sekunden und entscheidet sich, ich habe jetzt meinen Bruder mein ganzes Leben lang gehasst, ich habe irgendwie die Zerstörung der Welt in Kauf genommen, nur um dem das endlich heimzuzahlen. Ach nee, doch nicht.
Ja, genau.
Eigentlich haben wir uns alle
geliebt. Es heißt doch vorher dann auch noch, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient und deswegen kriegst auch du die jetzt, mein Bruder. Ja.
Ja, es ist halt einfach die größte Seifenoper der Welt. Es hat unser lieber Kollege Tobias Meyer hat es schon mehrmals gut auf den Punkt gebracht, auch in Artikeln bei uns und sowas. Es ist halt einfach wirklich, je länger und je mehr man darüber im Detail diskutiert, desto offensichtlicher wird es.
Aber ich bin nun wirklich der größte Fan überhaupt auf der Welt von Blockbuster-Melodramen, ja? Also von diesem wirklichen Blockbuster-Seifenoper-Käse. Und das waren ja die anderen Filme davor alle. Aber hier hat er dafür halt kaum noch Momente. Weil die ganze Zeit, okay, von mir aus da, aber das ist ja wirklich nur hohler Kalenderspruch. Das spiegelt sich auch überhaupt nicht in den Gesichtern wieder, ne? Weil ich meine, in den Gesichtern von Vin Diesel und John Cena spiegelt sich halt auch wenig wieder. So, aber in den anderen Filmen davor gab es ja noch diese großen emotionalen Bekundungen und so. Die gab es ja hier alle nicht mehr. Die haben ja nur noch, ich gehe jetzt dahin und du machst mal jetzt das und dann müssen wir ja auch dieses Ding von dort abholen und den Raketenantrieb von Deutschland und dann. Ne, so läuft ja der ganze Film. Da ist es nicht Seifenoper, das ist irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, ja, ja.
Das auch ist Montag.
Die Familienszene gibt es halt zum Schluss, zum Abschied, damit du weißt, ja, ja, genau, die trinken noch. Es muss halt wieder gegrillt werden, es werden wieder Burger gebraten und Bier getrunken und wir freuen uns so. Und das war's.
Ja, und das wird hier nicht vorbereitet. In den anderen Filmen davor hatten sie zumindest mal hier und da mal 2 Minuten für so eine Szene. Das ist hier alles, da war nichts mehr übrig. Ja.
Dafür, dass der Film 2,5 Stunden lang ist, hätte man sich dafür dann auch noch ein bisschen zeigen können. Ja gut, Dann sind wir ganz schnell mit F9 durch. Julius, erstmal dir vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Christoph, vielen lieben Dank, dass du auch dabei warst. Und
ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, ich bin dabei, der Rausch dann nächste Woche auch da. Da wird das ja spaßig, wenn du da mit solchen Emotionen da jetzt schon in den Podcast reingehst.
Ich komme jetzt, ja, das ist große Teaser für den der Rausch-Podcast, so. Der gute Sebastian hat alle Emotions.
Also wenn gefühlt, ihr Sebastian schon immer mal heulen hören wolltet, nächste Woche
gefühlt, ist es dann so. Die man fühlen konnte und ja genau, also das sagt dann vielleicht.
Macht ihr das dann eigentlich auch so, dass ihr dann auch den Pegel da die ganze Zeit haltet im Podcast?
Ich habe es tatsächlich überlegt, eigentlich müsste man das machen, weil in dem Rausch geht es ja darum, das können wir ja jetzt schon mal sagen, dass es um die Theorie geht, der Mensch hat 0,5 Promille zu wenig im Blut, um halt wirklich glücklich zu sein. Und eigentlich müssen wir uns hier schön was hinstellen und dann wird so ein bisschen, ich glaube, vielleicht wird das so eine neue Podcast-Reihe, The Drunken Podcast. So, wir hauen uns einfach mit Alkohol voll.
Ja, aber das ist gut, das können wir uns leisten. Ich beantrage das nachher mal bei den Spesen. Oh, also so ein Alkoholtest, nee, Bier steht ja eh in der Küche hier, das ist nicht das Problem. ein Alkoholtester kostet 29,99 und dann können wir den ganzen Podcast über alle 10 Minuten unseren Alkoholwert testen.
Ja, wunderbar, das finde ich eine großartige Idee. Also freut euch jetzt schon mal auf der Rausch-Podcast. Freut euch auch ein bisschen auf F9, freut euch allgemein aufs Kino gehen. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Lob, Kritik, Anregungen an leinwandliebe@filmstarts.de. Und Tobi hat mir aufgetragen, wenn ich euch bitte, uns bei eurer Apple Podcast App eine Review zu geben, dann abonniert uns doch auch gleich und aktiviert was auch immer, damit ihr sofort Bescheid wisst, wenn eine neue Leinwandliebe-Folge oder ein anderer Podcast, gibt ja noch den Podcast, wo Christoph und André Peschke über Videospielverfilmungen sprechen. Es gibt noch meinen 5-Minuten-Podcast, der immer dann und wann kommt. Dann kriegt ihr sofort die Benachrichtigung, dann hört ihr noch viel mehr Sachen. Und wie gesagt, demnächst gibt es uns dann auch in einer betrunkenen Version. bis dahin, geht ins Kino, guckt ganz viele Filme, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.